Ein Audioimpuls der Praxis Terra Medica. Gesundheitswissen zum Hören.
Stell dir vor, du hast unbegrenzt Zugang zu Nahrung. Dein Magen ist wirklich jeden Tag prall gefüllt mit feinstem gebratenem Fleisch. Du kaust, du schluckst, du bist komplett satt. Und trotzdem verhungerst du elendig.
Ja.
Dein Körper zehrt sich quasi selbst auf, während du buchstäblich an vollen Töpfen sitzt. Das ist kein bizarres Gedankenexperiment. Das ist die brutale, historisch dokumentierte Realität, der sich früher Arktisforscher stellen mussten.
Absolut.
Die starben, obwohl sie jeden Tag kiloweise Fleisch aßen. Und hey, wenn du dir heute Morgen nach dem Training einen riesigen Proteinshake gemixt hast, in dem festen Glauben, du tust deiner Muskulatur damit den ultimativen Gefallen,
oh ja,
dann betrifft dich genau dieser biochemische Mechanismus sehr viel mehr, als dir vielleicht lieb ist.
Genau da setzen wir heute an. Hallo auch von meiner Seite zu dieser umfassenden Analyse. Wir zerlegen heute genau diesen Mechanismus, also wirklich auf zellulärer Ebene.
Mhm.
Wir schauen auf die harten, unverrückbaren biochemischen Grenzen unseres Stoffwechsels. Unsere Analyse stützt sich dabei auf weitreichende klinische Reviews zur Proteinaufnahme.
Zum Beispiel diese detaillierten Studien von Bildborough und Mann.
Richtig. Und eben auf historische Expeditionsaufzeichnungen, sowie auf die ganz modernen, rigorosen Stoffwechselanalysen von Forschern wie Finney und Wolek.
Unser Ziel für diesen intensiven Tauchgang in die Materie ist es, das alles auf die elementarsten Bausteine herunterzubrechen. Also keine Diätmythen, sondern das, was die Wissenschaft über unsere Physiologie zweifelsfrei belegt.
Der Fokus liegt ganz klar auf der physiologischen Erklärung der Proteinsynthese. Und natürlich auf den Schlüssen, die wir wissenschaftlich belegt daraus ziehen müssen.
Okay. Lass uns das mal aufschlüsseln. Wir hören ja ständig von High-Protein-Diäten. Aber was kann unser System tatsächlich verarbeiten? Wo liegt der metaphorische Tankdeckel, bei dem unser Stoffwechsel einfach überläuft und toxisch wird?
Gute Frage.
Lass uns direkt bei diesem vollen Magen ansetzen, der paradoxerweise zum Tod führt. Wie ist es physiologisch überhaupt möglich, mit dem Magen voller Fleisch zu verhungern?
Also wenn du reines Protein aufnimmst, zerlegt dein Verdauungstrakt dieses Protein in seine Grundbausteine.
Die Aminosäuren.
Genau, die Aminosäuren. Wenn der Körper nun gezwungen ist, diese Aminosäuren massiv zur Energiegewinnung abzubauen, etwa weil einfach keine Fette oder Kohlenhydrate zur Verfügung stehen, dann muss er die sogenannte Aminogruppe chemisch abspalten. Und bei diesem Prozess entsteht als direktes Nebenprodukt Ammoniak.
Ammoniak? Das Zeug aus Reinigungsmitteln?
Ja, und Ammoniak ist ein extrem starkes Zellgift. Es ist hochgradig neurotoxisch. Das heißt, es greift das zentrale Nervensystem und insbesondere das Gehirn massiv an.
Krass. Der Körper muss dieses Gift also in Echtzeit aus dem System filtern, um nicht buchstäblich von innen heraus vergiftet zu werden?
Richtig. Und die Leber übernimmt diese lebensrettende Aufgabe. Sie bindet das toxische Ammoniak im sogenannten Harnstoffzyklus.
Ah! Okay.
Und wandelt es in den namensgebenden Harnstoff um. Dieser Harnstoff ist wasserlöslich und wird dann über die Nieren mit dem Urin ausgeschieden.
Klingt nach einem effizienten System.
Das ist es auch. Aber die anatomische und evolutionäre Realität ist hierbei, die menschliche Leber hat eine unüberwindbare enzymatische Kapazitätsgrenze für diesen Zyklus.
Die kann also nicht unendlich viel verarbeiten.
Nein. Überhaupt nicht. Sie kann die Produktion der nötigen Enzyme nicht einfach endlos hochfahren, nur weil mehr Protein im System ankommt. Das absolute Limit liegt bei etwa 285 bis maximal 365 Gramm verarbeitetem Protein pro Tag.
Mhm, okay.
Das ist stark abhängig von der Körpermasse. Es entspricht in der Regel so 2 bis 2,5 Gramm pro Kilogramm Körpergewicht.
Das ist also, als hätte man eine städtische Müllverbrennungsanlage. Das wäre dann die Leber, die auf, sagen wir mal, 300 Tonnen toxischen Müll pro Tag ausgelegt ist.
Super Vergleich, ja.
Wenn ich da aus reinem Enthusiasmus plötzlich 600 Tonnen ablade, dann arbeitet die Anlage nicht magisch doppelt so schnell. Das System kollabiert, die Verbrennung stoppt und der giftige Müll flutet unkontrolliert die Straßen der Stadt.
Exakt. Und diese biochemische Überflutung nennt die Medizin Hyperammonämie. Wenn Protein über einen längeren Zeitraum mehr als 35 bis etwa 45% deiner täglichen Gesamtkalorienzufuhr ausmacht, reichert sich das Ammoniak kontinuierlich im Blut an.
Weil die Leber schlichtweg mit dem Umwandeln nicht hinterherkommt.
Genau. Die Arktisfrosche, die du eingangs erwähnt hast, litten am sogenannten Kaninchenhunger. Im Englischen ist das als Rabbit Starvation dokumentiert.
Weil sie Kaninchen gegessen haben?
Wilde Kaninchen, besonders im Winter, haben so gut wie kein Körperfett. Sie bestehen fast ausschließlich aus extrem magerem Protein. Die Forscher aßen gezwungenermaßen Unmengen dieses reinen Proteins, um irgendwie ihren Kalorienbedarf zu decken.
Und der Körper reagiert darauf wie auf eine akute Vergiftung.
Die Symptome setzen erschreckend schnell ein. Nach wenigen Tagen beginnen extreme, anhaltende Übelkeit und unstillbarer Durchfall.
Wahnsinn!
Begleitet wird das von pochenden Kopfschmerzen, einem massiven Abfall des Blutdrucks und einer unnatürlich hohen Herzfrequenz.
Weil das System verzweifelt versucht, das zirkulierende Gift durch jede verfügbare Körperöffnung irgendwie auszuscheiden.
Richtig, man verhungert bei der Rabbit Starvation nicht an einem klassischen Kalorienmangel, man stirbt an einer akuten Proteinvergiftung.
Die Leber hat das toxische Limit erreicht.
Ja. Und es fehlt eine alternative Energiequelle, wie eben Fett oder komplexe Kohlenhydrate, um den prozentualen Anteil des Proteins an der Gesamtenergie wieder unter diese kritische 35%-Marke zu drücken.
Aber Moment, wenn diese toxische Grenze derart unflexibel und tödlich ist, dann wirft das ein massives Problem für unser gesamtes landläufiges Verständnis der menschlichen Evolution auf.
Inwiefern?
Naja, ich sehe ständig diese Popkulturdarstellungen von muskulösen Jägern und Sammlern, die in der Eiszeit riesige, blutige Mammutsteaks grillen. Wenn unsere Vorfahren sich als Jäger primär von Fleisch ernährt haben, wie hat Homo sapiens dann als Spezies überhaupt überlebt, ohne sich täglich selbst mit Ammoniak zu vergiften?
Ja, das Bild vom höhlenbewohnenden Vorfahren, der den ganzen Tag magere Steaks verzehrt, ist ein rein modernes Konstrukt. Wenn wir uns die harten anthropologischen Daten ansehen, wie beispielsweise die detaillierten Beobachtungen der traditionellen Inuit-Ernährung durch Forscher wie Robinowitsch und Stefansson, dann zeigt sich da eine völlig andere Überlebensstrategie. Die Inuit aßen über viele Monate im Jahr fast ausschließlich tierische Produkte.
Also extrem viel Protein.
Ja, teilweise bis zu 280 oder 300 Gramm am Tag. Sie befanden sich aber nicht im toxischen Proteinschock.
Okay.
Und was physiologisch noch viel überraschender ist, sie befanden sich fast nie in der Ketose.
Warte mal. Sie leben monatelang in Eis und Schnee, essen de facto null Pflanzen, nehmen Unmengen an tierischem Gewebe zu sich und sind trotzdem nicht in der Ketose?
Genau.
Das widerspricht der jenen heutigen Keto-Ratgeber, der mir sagt, dass ich bei null Kohlenhydraten sofort in die Ketose rutsche.
Sie umgingen das Proteinlimit und die Ketose durch zwei sehr spezifische, hart erlernte Strategien. Erstens, sie mieden mageres Fleisch, wann immer es ging.
Ah.
Die Jagd zielte ganz spezifisch auf ältere, männliche Tiere oder Meeressäuger mit enormen Fettschichten ab. Das begehrte Knochenmark eines Karibus besteht zu 70-80% aus reinem Fett.
Das ist ordentlich.
Und das magere Muskelfleisch, das wir heute im Supermarkt für teures Geld als Premiumfilet kaufen, war für sie oft minderwertig. Das wurde im Winter kurzerhand den Schlittenhunden vorgeworfen.
Weil Hunde das vertragen.
Ja, die Hunde haben einen völlig anderen Proteinstoffwechsel, die können das verarbeiten. Zweitens, und das erklärt das Fehlen der Ketose, aßen die Inuit große Mengen Gewebe roh.
Roh?
Walhaut, Leber und frisches, rohes Muskelgewebe enthalten signifikante Mengen an Glykogen.
Glykogen, also die Form von Kohlenhydraten, die Tiere in ihren eigenen Muskeln und in der Leber als schnellen Energiespeicher anlegen. Wenn man das Fleisch brät oder kocht, wird dieses Glykogen abgebaut. Aber roh bleibt es scheinbar erhalten.
Durch diesen Verzehr von rohen Innereien und Haut kam sie täglich auf schätzungsweise 30 bis 54 Gramm tierische Kohlenhydrate.
Okay, das reicht schon.
Wenn man diese Menge mit der Tatsache kombiniert, dass ein gewisser Teil des aufgenommenen Proteins in der Leber ebenfalls zu Glucose umgewandelt wird, ja, dieser kleine, aber stetige Strom an Kohlenhydraten im Blut reichte aus, um die Ketonkörperproduktion vollständig zu unterdrücken.
Es sei denn, sie hatten Jagdpech und mussten fasten.
Genau.
Hier wird es wirklich interessant. Um empirisch zu beweisen, dass diese Art der extremen Ernährung, also massiv viel tierisches Fett, moderates Protein, exakt null pflanzliche Nahrung für den modernen Menschen nicht nur überlebensfähig, sondern gesund ist, da hat sich Vilhjálmur Stefánsson 1928 auf ein radikales medizinisches Experiment eingelassen.
Das legendäre Bellevue-Experiment.
Er ließ sich im Bellevue-Krankenhaus in New York unter striktester Beobachtung einschließen. Für ein komplettes, langes Jahr.
Die führende Ärzteschaft jener Zeit war absolut und unerschütterlich davon überzeugt, dass Stefánsson innerhalb weniger Wochen an Skorbut, Nierenversagen oder irreparablen Herzproblemen sterben würde.
Eine Ernährung völlig ohne Obst, Gemüse oder Getreide galt als medizinisches Todesurteil.
Ja, völlig undenkbar damals.
Und seine vermeintlich verrückten Theorien sofort zu widerlegen, haben die Ärzte ganz am Anfang des Experiments bewusst einen fatalen Fehler provoziert. Sie zwangen Stefánsson in den ersten Tagen ausschließlich extrem mageres Fleisch zu essen.
Kein Fett.
Kein Fett, kein Mark, keine Innereien, nur reines Muskelgewebe. Die klinischen Aufzeichnungen aus dem Bellevue lesen sich an der Stelle wie ein medizinischer Thriller.
Naja, das ging schnell.
Schon am zweiten Tag wurde Stefánsson aschfahl und extrem schwach. Am dritten Tag bekam er schweren, unkontrollierbaren Durchfall und litt unter massiver, lähmender Übelkeit. Er entwickelte unter Laborbedingungen exakt die dramatischen Symptome der Rabbit Starvation, die er von seinen Expeditionen aus der Arktis so gut kannte.
Sein Stoffwechsel prallte innerhalb von 72 Stunden mit voller Wucht gegen die enzymatische Decke seiner Leberkapazität.
Und dann, als sein Zustand wirklich kritisch wurde, gaben die Ärzte nach und änderten das Protokoll. Sie gaben ihm Fett.
Das war die Rettung.
Er aß fettiges Hirn, Speck und löffelweise Knochenmark. Die physiologische Wende kam nicht nach Wochen der Erholung, sondern innerhalb von Stunden.
Das ist das Faszinierende daran.
Der Durchfall stoppte komplett, die Übelkeit verschwand. Er blieb das restliche Jahr im Bellevue, lebte unter strengster Aufsicht ausschließlich von dieser fettreichen, rein tierischen Ernährung und beendete das Jahr in absolut perfekter klinischer Gesundheit.
Seine Blutwerte waren exzellent. Er hatte keinerlei Mangelerscheinungen, kein Skorbut und er überstand zwischendurch sogar eine schwere Lungenentzündung völlig ohne Komplikationen.
Unglaublich!
Das Bellevue-Experiment ist der hart dokumentierte Beweis dafür, dass Fett in unserer Entwicklungsgeschichte niemals ein bloßer Geschmacksverstärker war. Es war der essentielle biochemische Puffer, der unsere Vorfahren davor bewahrte, am eigenen Proteinstoffwechsel zu ersticken.
Aber wenn meine Fitness-App mir jetzt sagt, ich verbrenne an Trainingstagen 3000 Kalorien und ich trinke nach dem Gewichtheben direkt 100 Gramm Protein, sicher ist mein Körper dann verzweifelt genug, dieses ganze Protein für die Muskelreparatur zu nutzen, oder? Ich meine, die gesamte Fitnessdoktrin basiert schließlich auf der Formel, mehr Bausteine ergeben unweigerlich mehr Muskeln.
Die klinischen Daten zur Muskelproteinsynthese zeichnen da ein extrem klares, wissenschaftlich belegtes Bild. Und das widerspricht dieser Doktrin komplett.
Okay, also kein unendlicher Muskelaufbau?
Nein. Unser Körper befindet sich zwar in einem ständigen, dynamischen Umbauprozess. Proteine in Organen, Enzymen und Muskeln werden kontinuierlich abgebaut und neu synthetisiert. Dafür benötigen wir zwingend die neuen essentiellen Aminosäuren aus der Nahrung.
Sonst baut der Körper eigenes Muskelgewebe ab.
Richtig, um die Funktion lebenswichtiger Organe zu sichern. Aber die Analysen von Folec, Finney und auch Bilsborough zeigen unmissverständlich, dass dieser Syntheseprozess auf zellulärer Ebene ein hartes physiologisches Limit pro Mahlzeit hat.
Und wo genau liegt dieses zelluläre Limit für den Muskelaufbau?
Die Dosis-Wirkungsstudien belegen, dass die maximale Stimulation der Muskelproteinsynthese bei der Aufnahme von etwa 20 bis 25 Gramm hochwertigen Protein erreicht wird.
25 Gramm?
Ja. Alles, was in einer einzigen Mahlzeit darüber hinausgeht, trägt nicht weiter zur Synthese bei.
Aber 25 Gramm, das ist ja die Proteinmenge einer kleinen Hühnerbrust. Oder eines halben Bechers Magerquark. Ein handelsüblicher Post-Workout-Shake hat oft das Dreifache.
Ganz genau.
Was passiert denn physiologisch mit den restlichen 50 Gramm aus meinem Shake, wenn die Proteinsynthese schon bei 25 Gramm ihr Maximum erreicht hat?
Wenn du 75 Gramm Protein auf einmal konsumierst, registriert der Körper die ersten 20 bis 25 Gramm. Er maximiert die Botenstoffe für den Zellaufbau und steht dann vor einem metabolischen Problem.
Wohin mit der massiven Flut an restlichen Aminosäuren?
Eben.
Anders als Fettsäuren, die wir in unbegrenzter Menge im Fettgewebe für schlechte Zeiten einlagern können, gibt es im menschlichen Körper keinen passiven Speicher für überschüssiges Protein.
Das heißt, er muss es notgedrungen irgendwie verbrennen.
Ah, und das oxidiert es. Der Körper nutzt diese überschüssigen Aminosäuren gezwungenermaßen als ganz normale, aber extrem ineffiziente Energiequelle.
Ah, und das schließt den Kreis zu vorhin.
Genau. Wie wir vorher beim Harnstoffzyklus im Detail besprochen haben, bedeutet dieser Prozess, dass die Aminogruppen abgespalten werden müssen. Du belastest deine Nieren und deine Leber völlig unnötig mit der Entsorgung riesiger Mengen an Stickstoff.
Nur um Energie zu gewinnen, die ich viel leichter aus Fett hätte ziehen können.
So ist es. Die Wissenschaft zeigt, eine tägliche Gesamtmenge von 1,5 bis maximal 2,5 Gramm Protein pro Kilogramm Körpergewicht am Tag reicht völlig aus. Das hält die sogenannte Stickstoffbilanz perfekt im Gleichgewicht.
Okay.
Das erhält die Muskelmasse selbst bei einer restriktiven Diät komplett, vorausgesetzt, es sind ausreichend essentielle Mineralien vorhanden.
Der Reiz für das Muskelwachstum ist also ausschließlich das mechanische Training.
Richtig.
Nicht das Überladen des Magens. Wenn der Maurertrupp auf meiner Baustelle physisch nur 25 Ziegelsteine pro Stunde in die Hauswand mauern kann, dann bringt es absolut nichts, ihnen 100 Steine pro Stunde vor die Füße zu kippen.
Das ist ein tolles Bild.
Sie mauern dadurch keine Sekunde schneller. Sie nehmen die restlichen 75 Steine und werfen sie einfach umständlich in den Gesteinsbrecher, um wieder Platz auf der Baustelle zu schaffen. Und dieser Brecher verbraucht unnötig viel Strom.
Das beschreibt den zellulären Mechanismus der Oxidation ziemlich exakt. Und diese ineffiziente Oxidation von Proteinen wirft direkt die nächste entscheidende Frage auf.
Welche?
Wenn Protein nur bis zu dieser 25-Gramm-Schwelle sinnvoll für den Strukturaufbau genutzt werden kann und Fett zwingend nötig ist, um die Proteinvergiftung zu verhindern, warum sollte sich unser Körper überhaupt mit diesem komplizierten System abmühen? Warum nutzen wir nicht einfach die effizienteste und schnellste Energiequelle, die es gibt, nämlich Kohlenhydrate?
Da müssen wir auf den biochemischen Unterschied zwischen essentiell und opportunistisch schauen. Wir brauchen die neuen essentiellen Aminosäuren aus dem Protein zwingend zum Überleben. Wir brauchen essentielle Fettsäuren wie Omega-3 und Omega-6, um Zellmembranen aufzubauen und Hormone zu produzieren.
Mhm.
Ohne sie werden wir schwer krank. Was wir jedoch laut unseren Quellen überhaupt nicht brauchen, und das ist ein Fakt, den viele Ernährungsberater ungern hören, sind essentielle Kohlenhydrate. Es gibt keine essentiellen Kohlenhydrate. Null.
Was hier so faszinierend ist, ist, dass viele Menschen fälschlicherweise glauben, weil das Gehirn und bestimmte rote Blutkörperchen zwingend Glucose als Energiequelle benötigen, müssten wir diesen Zucker zwangsläufig über die Nahrung, also durch Kohlenhydrate, zuführen.
Das denkt fast jeder.
Das stimmt biochemisch aber nicht. Die Leber nutzt einen hochkomplexen Mechanismus namens Gluconeogenese. Wörtlich übersetzt heißt das die Neubildung von Zucker. Sie kann den gesamten Glukosebedarf des zentralen Nervensystems völlig autark selbst herstellen.
Krass, woraus baut sie den?
Etwa 48-58% der Aminosäuren aus dem Nahrungsprotein sind sogenannte glukogene Aminosäuren. Das bedeutet, ihr Kohlenstoffgerüst kann in der Leber direkt in Blutzucker umgewandelt werden. Zusätzlich nutzt die Leber das Glycerinrückgrat von aufgespaltenen Nahrungsfetten, um daraus Glucose zu bauen.
Also, was bedeutet das alles? Mein Körper baut sich seinen eigenen Zuckerbedarf für das Gehirn problemlos aus dem Steak und der Butter zusammen, die ich gegessen habe.
Völlig richtig.
Jede Zelle, die zwingend Glucose benötigt, wird versorgt, ohne dass ich auch nur eine einzige Kartoffel essen muss.
Genau so ist es. Kohlenhydrate sind eine extrem effiziente, hochpotente Energiequelle. Evolutionär betrachtet waren sie ein Saisongeschenk, etwa reife Früchte oder Honig im Spätsommer, die es unseren Vorfahren ermöglichten, vor dem harten Winter rasant Körperfett aufzubauen.
Aber wir haben heute immer Spätsommer im Supermarkt.
Richtig. Das eigentliche metabolische Problem entsteht heute, wenn wir uns die Zellmechanik ansehen. Hier greift der sogenannte Randall-Zyklus.
Wie funktioniert der?
Glukosestoffwechsel und Fettstoffwechsel laufen in unseren Zellen nicht friedlich parallel im gleichen Ausmaß ab. Sie konkurrieren hart um den Eintritt in die Mitochondrien, also die Kraftwerke der Zelle.
Das ist der metabolische Schalter, der entscheidet, was verbrannt wird.
Genau. Wenn du eine große Menge Kohlenhydrate isst, steigt dein Blutzuckerspiegel rasch an. Daraufhin schüttet die Bauchspeicherdrüse massiv Insulin aus.
Mhm.
Insulin ist das dominierende Speicherhormon unseres Körpers. Es wirkt wie ein Türsteher für die Zellen und signalisiert, hey, öffnet sofort die Tore für die Glukose, verbrennt diesen Zucker, um den Blutzuckerspiegel zu senken. Und der entscheidende Mechanismus des Randelzyklus ist, gleichzeitig hemmt Insulin physisch die Lipolyse.
Es blockiert also die Fettverbrennung?
Es blockiert die Enzyme, die für die Fettverbrennung zuständig sind. Der Abbau von Nahrungsfett und eigenem Körperfett wird fast vollständig gestoppt.
Und hier wird auf zellulärer Ebene klar, warum die moderne westliche Ernährung so ein unfassbares chronisches Gesundheitsdesaster ist. Wir machen ja nicht entweder oder. Wir essen einen Double Cheeseburger.
Das Paradebeispiel.
Wir kombinieren das Brötchen, also massive Mengen an schnellen Kohlenhydraten, mit dem Patty, dem Käse und der Mayonnaise, also massiv viel Fett. Wir zwingen dem Körper beides zeitgleich auf.
Das ist metabolische Verwirrung in Reinform. Das Kohlenhydratbrötchen treibt das Insulin drastisch in die Höhe. Der Türsteher sagt, stoppt sofort alle Fettverbrennung. Und all das Nahrungsfett aus dem Burger und der Mayonnaise, das zeitgleich in rauen Mengen im Blut zirkuliert, hat überhaupt keine Chance, als Energie verbrannt zu werden.
Weil die Tür zu ist.
Es wird von den Enzymen buchstäblich direkt und ungenutzt in deine Fettdepots eskortiert. Unser evolutionäres System ist auf das zeitgleiche Überangebot von beidem überhaupt nicht vorbereitet.
Entweder du hast nach tagelanger Jagd das fettreiche Tier erlegt oder du hast einen Strauch voller Beeren gefunden. Niemals hättest du beides am selben Nachmittag in diesen absurden Mengen zur Verfügung gehabt.
Niemals.
Wenn dieser evolutionäre Bauplan aber so klar ist, also eine Basis aus Fett und Protein mit opportunistischen Kohlenhydraten, warum sehen wir dann in der realen Welt, dass völlig unterschiedliche Diäten scheinbar funktionieren? Ich habe Bekannte, die auf einer rein pflanzlichen, kohlenhydratreichen Ernährung vor Energie strotzen. Andere essen primär tierische Produkte und schwören darauf. Wenn unsere Motoren denselben historischen Bauplan haben, warum laufen sie dann in der Praxis so unterschiedlich?
Weil wir bei all der schönen biochemischen Theorie die historische Zeitlinie der letzten 10.000 Jahre und die daraus resultierende Genetik nicht ignorieren dürfen.
Okay, was hat sich da getan?
Seit dem Beginn der Landwirtschaft hat sich unser Genom stellenweise stark an lokale, neue Nahrungsangebote angepasst. Ein exzellent erforschtes, messbares Beispiel dafür ist das AMY1-Gen.
Was macht das genau?
Dieses Gen steuert die Produktion der Speichelamylase. Das ist das Enzym, das komplexe Stärke schon im Mundraum aufspaltet und verdaut.
Menschen, deren Vorfahren aus Regionen stammen, die schon sehr früh Getreide angebaut haben, haben demnach eine andere enzymatische Ausstattung?
Exakt. Menschen aus diesen Agrarregionen haben heute oft 6 bis 7 Kopien dieses AMY1-Gens in ihrer DNA. Sie verstoffwechseln kohlenhydratreiche Stärke enorm effizient.
Und die anderen?
Menschen, deren evolutionäre Linien sehr viel länger als Jäger und Sammler lebten, haben vielleicht nur 4 oder 5 Kopien. Wenn diese Gruppe dieselbe Menge Stärke konsumiert, erleben sie aufgrund mangelnder enzymatischer Vorverdauung viel steilere, chaotischere Blutzuckerspitzen und stärkere Insulincrashes.
Ah, das erklärt einiges.
Ein weiteres klassisches Beispiel aus unseren Quellen ist die Laktasepersistenz, also die Fähigkeit, Milchzucker im Erwachsenenalter abzubauen. Das können global gesehen nur etwa 35% aller Menschen problemlos.
Wenn mir nach einem großen Teller Nudeln also regelmäßig die Augen zufallen, ist das nicht zwangsläufig mangelnde Willenskraft, es ist schlichtweg die enzymatische Realität meiner persönlichen Genetik?
Korrekt. Und dann gibt es noch einen gewaltigen physiologischen Faktor, an dem fast alle Ernährungsumstellungen in der Praxis scheitern.
Nämlich?
Der Mineralienhaushalt und unser intestinales Mikrobiom.
Oh, das ist der Punkt, den so viele beim Diätwechsel völlig übersehen. Lass uns mal die Natriurese des Fastens aufdröseln. Das ist nämlich der Mechanismus, den so viele fälschlicherweise für einen Kohlenhydratentzug halten.
Ja, das passiert ständig.
Wenn ich von heute auf morgen aufhöre, Brot, Nudeln und Zucker zu essen, sinkt mein Insulinspiegel im Blut massiv ab. Und die Nieren reagieren auf diesen Insulinabfall auf eine sehr spezifische Art und Weise.
Es ist ein drastischer physiologischer Shift. Chronisch erhöhtes Insulin sorgt dafür, dass die Nieren Natrium, also Salz, und damit Wasser im Körper zurückhalten.
Mhm.
Fällt das Insulin nun ab, bekommen die Nieren das Signal, dieses Natrium nicht länger zu speichern, sondern massiv auszuscheiden.
Der Körper spült das Wasser und das Salz förmlich in großen Mengen aus dem System.
Ganz genau.
Wer bei einer Low-Carb-Umstellung dann nicht aktiv gegensteuert und etwa 5 Gramm Natrium extra am Tag zu sich nimmt, zum Beispiel indem man regelmäßig eine kräftige, salzige Knochenbrühe trinkt, der läuft unweigerlich gegen eine Wand.
Schwindel, rasende Kopfschmerzen, Krämpfe, extreme Erschöpfung.
Das Ironische ist ja, die Leute greifen dann nach 3 Tagen völlig entnervt wieder zum Brot. Sie fühlen sich durch den sofortigen Insulinanstieg und die erneute Wassereinlagerung kurzfristig besser und rufen: Siehst du, mein Körper braucht einfach Kohlenhydrate, mir ging es furchtbar.
Dabei fehlte ihm schlichtweg Salz. Dieser Irrglaube führt uns direkt zum letzten großen Anpassungsfaktor.
Im Darm.
Dem Mikrobiom im Darm, ja? Die Billionen von Bakterien, die dir bei der Verdauung helfen, sind hochgradig spezialisiert. Wenn du jahrzehntelang primär Zucker und Stärke gegessen hast, dominieren in deinem Darm die Bakterienstämme, die genau von dieser Nahrung leben.
Klar.
Nimmst du ihnen diese Stärke plötzlich weg und gibst ihnen stattdessen große Mengen Fett und Protein, entsteht ein massives mikrobielles Absterben und ein völliger struktureller Umbau dieses Ökosystems.
Und so ein Umbau passiert natürlich nicht über Nacht.
Die klinischen Daten zeigen, das dauert in der Regel 4 bis 6 Wochen. Die zellulären und enzymatischen Strukturen im Darm und im gesamten Stoffwechsel müssen komplett neu gebildet und hochreguliert werden.
Das ist eine lange Zeit.
Wer nach 10 Tagen aufgibt, weil der Bauch rumort oder die körperliche Leistung im Training kurzfristig einbricht, der hat nicht das Scheitern der neuen Ernährungsform gespürt.
Sondern
er hat lediglich den Lärm, den Schmutz und die Erschütterungen gespürt, die unweigerlich entstehen, wenn man das komplette Fundament eines Hauses bei laufendem Betrieb austauscht.
Wow, das ist ein gigantischer Perspektivwechsel, den wir heute vollzogen haben. Fassen wir diese harte Biochemie nochmal zusammen. Unser Körper ist keine simple Verbrennungsmaschine, in die man wahllos alles hineinwerfen kann. Wir haben das strikte 285 Gramm Limit der Leber, weil das entstehende Ammoniak uns sonst vergiftet.
Richtig.
Wir haben das 25 Gramm Synthese-Limit für unsere Muskeln pro Mahlzeit. Alles darüber ist energetischer Luxus und führt lediglich zu metabolischer Belastung.
Mhm.
Wir wissen, dass unser zentrales Nervensystem keinen externen Zucker braucht, weil die Gluconeogenese alles selbst herstellt. Und wir sehen an genetischen Markern wie dem AM1-Gen und dem Umbau des Mikrobioms, dass der perfekte Kraftstoff stark von unserer evolutionären Herkunft abhängt.
Die wichtigste Schlussfolgerung aus all diesen klinischen und historischen Daten für dich zu Hause ist zwingend. Analysiere Laborstudien und deine eigenen Blutwerte, aber gleiche sie immer mit deinem tatsächlichen, langfristigen Empfinden ab.
Ganz wichtig.
Wenn eine bestimmte Diät auf dem Papier theoretisch perfekt aussieht, du dich aber nach 6 Wochen Anpassungszeit chronisch erschöpft fühlst, dann stimmt etwas mit deinem Kraftstoffmix nicht. Arbeite innerhalb deiner genetischen und der besprochenen biochemischen Grenzen. Versuche nicht, diese harten Grenzen mit reiner Willenskraft ignorieren zu wollen.
Eine wahre Lektion in Demut vor der eigenen Biologie. Zum Abschluss dieser Analyse habe ich noch einen Gedanken für dich, den du im Hinterkopf behalten kannst, wenn du dir heute Abend deinen Teller füllst.
Oh, da bin ich gespannt.
In unseren Quellen taucht ganz am Rande der sogenannte Nutcracker-Man auf, der Paranthropus Boisei.
Ah ja, der?
Er war ein entfernter hominider Verwandter von uns. Um zu überleben, hat er sich evolutionär extrem an harte, faserige, nährstoffarme Pflanzenkost angepasst. Er entwickelte massive Kiefer und riesige flache Backenzähne zum Mahlen. Er war für lange Zeit der absolute, perfekt angepasste Spezialist für seine ökologische Nische.
Und genau diese extreme Spezialisierung wurde ihm letztlich zum Verhängnis, als das Klima auf der Erde langsam umschlug. Er konnte sich nicht mehr anpassen und starb als Spezies aus.
Eine evolutionäre Sackgasse. Wenn ich mir heute anschaue, wie wir uns in Supermärkten mit hochverarbeiteten Kohlenhydraten und isolierten Fetten in absurden Kombinationen versorgen, wie wir den Randelzyklus täglich sprengen, die Warnsignale unseres Körpers ignorieren und chronische metabolische Verwirrung mit Medikamenten als normalen Zustand des Älterwerdens verwalten.
Das ist schon erschreckend.
Müssen wir uns dann nicht unweigerlich fragen, ob wir durch unsere moderne Lebensmitteltechnologie gerade dabei sind, unser über Jahrtausende bewährtes evolutionäres Basisprogramm komplett zu überschreiben? Züchten wir, indem wir die harten biochemischen Grenzen unseres Stoffwechsels derart ignorieren, gerade den nächsten evolutionären Seitenast heran, der am Ende des Tages genau wie der Nutcracker-Man schlichtweg nicht mehr überlebensfähig ist?
Eine sehr gute Frage.
Denk mal in Ruhe darüber nach, bevor du das nächste Mal versuchst, den völlig falschen Kraftstoff in deinen Tank zu füllen. bis zum nächsten intensiven Tauchgang in die Materie.
Das war ein Audioimpuls Ihrer Praxis Theramedica. Bis zum nächsten Mal mit neuem Gesundheitswissen. Bleiben Sie neugierig.